Vater unser im Himmel.
Ja.
Unterbrich mich nicht, ich bete hier doch.
Aber du hast mich doch angesprochen.
Ich dich angesprochen? Nee, eigentlich nicht. Das sagt man eben so, Vater unser im Himmel.
Schau, schon wieder. Du rufst mich an, um ein Gespräch zu beginnen, oder? Also, worum soll es denn gehen?
Geheiligt werde dein Name.
Meinst du das ernst?
Was soll ich ernst meinen?
Na, ob du meinen Namen wirklich heiligen willst. Was soll das denn bedeuten?
Naja, es bedeutet, keine Ahnung, was es bedeutet. Woher soll ich das denn wissen?
Es heißt, dass du mich ehren willst, dass ich dir wichtiger als alles andere bin und dass mein Name dir wertvoll ist.
Ja, das ergibt irgendwie Sinn. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.
Tust du denn etwas dafür?
Dass dein Wille geschieht? Ja, natürlich. Ich gehe doch jeden Sonntag in den Gottesdienst. Ich zahle in die Gemeindekasse und spende sogar noch für die Mission.
Ich will aber mehr. Ich will, dass dein Leben in Ordnung kommt. Dass deine Angewohnheiten, mit denen du anderen auf die Nerven gehst, verschwinden. Dass du lernst, für andere mitzudenken. Und ich will, dass allen Menschen geholfen wird und sie die Wahrheit erkennen. Auch deine Kollegen und dein Chef. Ich will, dass Kranke geheilt, Hungernde gespeist, Trauernde getröstet und Gefangene befreit werden. Denn alles, was du für diese Leute tust, das tust du eigentlich für mich.
Aber warum hältst du das ausgerechnet mir vor? Schau dir doch all diese stinkreichen Heuchler an, die in den Kirchen sitzen.
Tut mir leid, ich dachte eben, du betest wirklich darum, dass mein Herrschaftsreich kommt und dass mein Wille geschieht. Denn das fängt ganz persönlich bei dem an, der darum bittet. Und erst wenn du dasselbe willst wie ich, kannst du ein Botschafter meines Reiches sein.
Ja, das leuchtet mir ja irgendwie ein. Kann ich jetzt endlich weiterbeten? Unser tägliches Brot gib uns heute.
Du hast doch Übergewicht. Mit deiner Bitte drückst du auch aus, dass du bereit bist, etwas dafür zu tun, dass all die Hungernden dieser Welt jeden Tag etwas zu essen haben.
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
Und was ist mit Marcel?
Marcel? Jetzt fängst du tatsächlich noch von dem an? Du weißt genau, dass das ein hochnäsiger und arroganter Kerl ist. Er respektiert mich nicht und wenn ich ihn schon sehe, dann steigt so viel Ärger in mir hoch.
Ich weiß. Aber was ist mit deinem Gebet?
Naja, ich meinte es nicht so.
Na gut, wenigstens bist du ehrlich. Aber macht es dir denn Spaß, mit so viel Bitterkeit und Ablehnung im Herzen herumzulaufen?
Also, um ehrlich zu sein, macht es mich krank.
Ich will dich heilen. Vergib Marcel und ich vergebe dir. Dann ist Arroganz und Hass die Sünde von Marcel und nicht mehr deine. Vielleicht verlierst du dabei etwas. Wahrscheinlich wirst du ein Stück Ansehen verlieren. Aber am Ende wird es dir Frieden geben.
Also, ich weiß nicht, ob ich mich dazu überwinden kann.
Ich kann dir dabei helfen.
Und führe mich nicht in Versuchung, sondern erlöse mich von dem Bösen.
Nichts lieber als das. Vermeide einfach Personen oder Situationen, durch die du versucht wirst.
Wie meinst du das denn?
Naja, du kennst deine schwachen Punkte ja selbst. Wie du mit deinen Versprechen umgehst. Mit deinem Geld. Lügen, Aggression, Neid oder Unverbindlichkeit.
Puh, also ich glaube, das ist das schwerste Vaterunser, was ich jemals gebetet habe. Aber immerhin hat es jetzt was mit meinem alltäglichen Leben zu tun.
Schön, dass wir vorwärts kommen. Du kannst ruhig noch zu Ende beten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Weißt du, was ich wirklich herrlich finde? Wenn Menschen wie du anfangen, mich ernst zu nehmen, echt zu beten, mir nachzufolgen und dann das tun, was mein Wille ist. Wenn sie merken, dass ihr Wirken für das Kommen meines Reiches sie am Ende selber glücklich macht.
So, erstmal bin ich sehr froh, dass ich wieder hier sein darf. Ich war jetzt 2 Sonntage nicht da, wegen Corona. Es ist schön, hier zu sein, wieder raus zu dürfen. So schön das ja manchmal ist, zu Hause mal ein bisschen auszuspannen. Aber ich sage auch ganz ehrlich, 2-3 Tage maximal. Und dann ist bei mir ausgespannt. Dann brauche ich Arbeit. Vater, und so danke ich dir jetzt, dass du da bist, dass du redest zu uns durch dein Wort. Danke für deine Gnade und Barmherzigkeit. Amen. Ja, wir haben hier ein Bild und auf diesem Bild, da sehen wir so viele blaue Punkte. Das soll die unsichtbare Welt sein. Die Bibel spricht ja davon, dass es ein Reich Gottes gibt, aber auch noch ein Reich des Bösen. Also unsichtbare Geschichten. Dann gibt es die sichtbare Welt, die haben wir natürlich sehr stark vor Augen. In dieser sichtbaren Welt leben wir, aber es gibt eine Durchlässigkeit zwischen der unsichtbaren und der sichtbaren Welt. Da sollen diese gestrichelten Linien um dieses Blaue darstellen. Dann sieht man da eine Krone. Die Krone steht für Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und wir sehen dann einen Menschen, der eine Krone aufhat. Das ist ein Christ. Also jemand, der Gott nachfolgt. Und die Überschrift heißt Himmelsmomente. Das ist aber nicht Thema der Predigt, aber das ist mal die Einleitung. Himmelsmomente, kennst du solche Zeiten, wo genau das passiert, was hier mit diesem Pfeil dargestellt ist, also Momente, wo man sich dem Himmel ganz nahe fühlt? Vielleicht ist dir das schon mal beim Gottesdienst passiert, bei einer Konferenz, beim Gebet, Lobpreis, bei einem Spaziergang. Vielleicht auch in einer sehr leidvollen Situation, vielleicht 13 Tage war ich ja zu Hause, ich will nicht sagen, dass das leidvoll war, aber man kommt doch zum Nachdenken, man hat mehr Zeit zum Denken. Im Krankenhaus kann sowas sein, mittendrin, ja, dass Gott einem begegnet. Und solche Momente, die sind wichtig, gerade in den jetzigen Zeiten, wie wir sie haben, sind immer wichtig, aber dass Gott uns anspricht, dass wir auch darum bitten, dass Gott zu uns kommt. Die Bibel spricht auch von solchen Himmelsmomenten und einen, da möchte ich heute Morgen drüber sprechen. Damit geht es los, und zwar war das die Taufe Jesu im Sichtbaren, und dann passierte das Unsichtbare, nämlich, dass der Himmel sich öffnete und der Geist Gottes, ja, wie eine Taube runterkam. Das konnte man sehen. Und dann kam eine Stimme aus dem Himmel: Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Also der Mensch Jesus bekommt hier, der Gottes Sohn ist, ja, so einen Himmelsmoment geschenkt von Gott, vom Heiligen Geist. Ihm wird hier gesagt: Du bist mein geliebter Sohn. Das sind ganz, ganz kostbare Momente. Wenn man das hört, nicht nur hört, sondern wenn man das glauben kann, wenn das was mit einem macht, wenn man das im Herzen wahrnimmt, nicht nur im Verstand. Du bist meine geliebte Tochter, du bist mein geliebter Sohn, du bist ein Königskind. Und direkt nach so einem Erlebnis ist es nicht selten, dass was Unglaubliches geschieht. Und wenn es nicht in der Bibel stehen würde, dann hätte man auch Mühe, das zu glauben. Nämlich Versuchungen und Anfechtungen und manchmal bis aufs Stärkste. Manchmal kommt sowas vorher, vor solchen Geschichten, manchmal auch nachher. Ich war mit meiner Frau über 10 Jahre immer auf einer Sommerbibelschule in Bad Gandersheim. Das war wirklich sehr schön, und nicht selten war es so, dass es danach irgendein Theater gab. Irgendein Anschuss. Irgendeine Sache, wo man sich jetzt bewähren konnte oder auch eben nicht. So, und wir lesen hier von Jesus in Matthäus Kapitel 4, Vers 1. Und das ist das Unglaubliche. Dann wurde Jesus von dem Geist in die Wüste hinaufgeführt, um vom Teufel versucht zu werden. Also da gibt es das Reich Gottes, da gibt es das Reich des Bösen. Und das Reich Gottes, der Heilige Geist, ich mache es mal bildlich, geht zum Reich des Bösen und sagt, Teufel, du darfst. Das heißt, der Heilige Geist hier führt Jesus in die Wüste, damit er dort versucht wird. Dieses Wort Versuchung oder Versuchen kann man auch übersetzen mit prüfen, damit er geprüft wird, damit er bewährt wird. Man könnte auch sagen, damit er kämpft. Kampf. Versuchungsmomente. Erste Korinther 15,47. Was war der Sinn dieser Versuchung, ganz konkret bei Jesus? Und dann werden wir auch noch sehen, was ist eigentlich der Sinn von Versuchungen heute für uns? Wir sind nämlich da jeden Tag in irgendeiner Form, ja, sind wir da drin in dem Thema. 1. Korinther 15,47 heißt es, der erste Mensch ist von der Erde, irdisch, der zweite Mensch vom Himmel. Der erste Mensch war Adam. Adam, es heißt übersetzt Vater der Menschheit. Man könnte auch sagen Menschheit. Dafür steht Adam. Er wurde vom Teufel besiegt. Er ist versucht worden. Und ist dieser Versuchung, hat dieser Versuchung nachgegeben und wurde besiegt. Der zweite Mensch, heißt es in dieser Korinther-Textstelle, heißt Christus, der zweite Adam, die zweite Menschheit, kommt vom Himmel. Und genau das möchte Jesus auch heute. Er möchte eine neue Menschheit in seiner Kirche, und die baut er sich übrigens gerade weltweit. Ja, das ist was Fantastisches. Eine neue Schöpfung, neue Menschen, in denen der Geist Gottes wohnt und die jetzt tatsächlich zum Kampf bestimmt sind für den Krieg. Das heißt, wir haben jetzt nicht nur Krieg vor Augen, sondern es war vorher schon Krieg. Und manchmal ist, wenn du schön satt gegessen bist und alles läuft gut, im Großen und Ganzen ist manchmal mehr Krieg, als man denkt, wenn man es denn sieht. Wenn ganze Gemeinden gelähmt werden. Wenn es nur noch Wort ist und wenig Tat. Wenn es nur noch um mich geht und nicht um andere. Christus ist also gekommen, das war der Sinn dieser Versuchung, dieser Prüfung, um im Kampf, im Krieg, im geistlichen Krieg, gegen den Teufel zu siegen. Und dieser Geist Christi, der lebt auch in Christen. Christus in dir kann Versuchungen besiegen. Das ist die gute Nachricht. Und jetzt schauen wir uns einmal einen Film an. Ein Film von einer Versuchung. In diesem Film, ja, wird jemand versucht durch die Augen. Das sieht nämlich schön aus, schön rötlich. Ja, da wird man versucht durch die Augen, was reinkommt. Und man wird versucht durch den Geschmack. Das ist nämlich ein leckerer Nektar, der süß ist. Aber dann greift die Versuchung zu. Schauen wir uns das nochmal an. Ja, das war die Venus-Fliegenfalle, die wir da gesehen haben. Und ich persönlich bin fest davon überzeugt, dass nach dem Sündenfall, ja, heißt es ja dann, dass der Mann unter Dornen letztendlich seine Arbeit verrichten soll, dass die Frau Geburtswehen haben wird und so weiter und so fort. Viel steht da nicht, aber es ist nochmal ein Schöpfungseingriff gewesen nach diesem Sündenfall. Der Geburtskanal der Frau wurde enger, damit es wehtut. Und was wir da jetzt gerade gesehen haben, ist auch teuflisch. Diese Pflanze, die wir da haben, sehen wir auch in der Schöpfung. Ja, noch andere Sachen sehen wir in der Schöpfung, wo der Teufel, der Fürst der Welt, Macht hat in der Schöpfung. Die ist ihm gegeben worden, noch. Das ist nicht göttlich, was wir da gesehen haben. Dass jetzt dieses Tier da drin erstickt, dann kommen gewisse Säfte, die dann dieses Tier zersetzen. Ja, bei dieser letzten Hornisse oder Wespe, was es war, wird erst der obere Teil dann verdaut, das andere nicht mehr, das fällt ab. Also es ist was Ekeliges, so gibt es noch andere ekelige Geschichten auf diesem Planeten. So, warum dieser Film? Um uns einfach zu zeigen, ja, dass die Schöpfung sich nach Erlösung sehnt und Christen übrigens auch. Und es ist auch ein Bild dafür, ja, eine von diesen Tieren ist weggeflogen. Und es ist auch ein Bild dafür, dass anscheinend dieses Tier, was ja permanent in der Versuchung war, das hätte ja vorher mal wegfliegen können und irgendwann hat es dann doch erwischt. Das Gute ist, wenn man mit dem Kopf in der Schlinge drin ist, in irgendwelchen Versuchungen oder Sünden, Fehlmissetaten, wie man es auch immer nennen will, und man betet zu Gott, dann geht diese Klappe wieder auf. Das ist das Gute. Man muss da nicht drin bleiben und warten, bis der Tod eintritt. Also es ist Krieg, heißt es im Epheser Kapitel 6, Vers 12. Es wird von geistlichen Mächten gesprochen, von Gewalten in der Himmelswelt. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir das wirklich sehen. Wenn wir morgens aufstehen und frühstücken, wenn wir dann zur Arbeit gehen, ich bin mir nicht sicher, ob wir wach sind. Nun, jetzt muss man nicht alles immer nur noch teuflisch und böse sehen, das meine ich nicht. Aber auf jeden Fall mal ein Gespür dafür, ja, dass es das gibt und dass man aufpassen darf. Jesus wusste, wovon er sprach, als er uns das Vaterunser beigebracht hat, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Ja, führt denn Gott in die Versuchung? Einige würden sagen, würden das Wort Versuchung mit Prüfung übersetzen. Man kann es auch so übersetzen: Herr, wenn ich in die Versuchung komme, dann hilf mir, dass ich stehe. Dann hilf mir, dass ich das überwinde mit deiner Kraft. Führt Gott uns in so Prüfungen hinein? Ich persönlich für mein Leben muss sagen, ja. Ich habe das schon häufiger erlebt. Und der Sinn ist wie bei Jesus, dass man dann in den Kampf geht. Dass man dann sich diesem Bösen entgegenstellt. Aber es ist nicht immer einfach. Ich habe zum Beispiel, bevor ich geheiratet habe, da war ich auch noch nicht gläubig, ja, habe ich eine Beziehung gehabt und die war, an bestimmten Bereichen war es Hölle auf Erden. Hölle. So, und weil ich das erlebt habe und dann irgendwann Christ wurde, habe ich gesagt, ich möchte, Herr, mit dem nächsten Partner, wenn es überhaupt noch einer werden soll, vielleicht bleibe ich auch alleine, dann möchte ich von dir wissen, wer es ist. Und ich habe mich da sehr schwer mitgetan. Aber ich wusste für mich, nein, Herr, ich mach jetzt, nimm nichts mehr in die Wege, entweder kommt was oder nicht. So, und dann kam was, das war meine liebe Frau Monika. So, und dann bin ich eine Woche in England mit dem Fahrrad lang gefahren, auch ein bisschen extrem irgendwie, ne? Um zu wissen und zu hören, eine Woche still auf dem Fahrrad, Herr, ich habe Angst davor, vor diesem Schritt. Ist sie es oder ist sie es nicht? Und dann kam mehrfach, sie ist es. So, und jetzt wird es teuflisch. Und zwar mitten in der Gemeinde. Jetzt kommen die satanischen Verse aus Christenmündern. Da müssen wir selber aufpassen. Echt, Frank? Da habe ich ein Zeugnis gegeben in der Gemeinde in Osnabrück. Echt, Frank? Liebst du sie überhaupt? Fühlst du überhaupt was? Ja, ich habe das also sehr fromm da wohl anscheinend gebracht. Ne? Der Herr hat gesprochen, so ungefähr. Ne? Und dann kamen danach mehrere auf mich zu und wollten mich eigentlich davon abbringen. So kann es passieren. Gott sei Dank, dass ich da nicht zugehört habe, sondern meine Ohren blockiert habe. Das heißt, selbst wenn Ratschläge kommen, manchmal auch gut gemeinte Ratschläge, ist es gut zu fragen, Herr, bist du es? Bist du es, Herr, der da gerade redet? Gott versucht nicht zum Bösen, aber er kann jemand in eine Bewährungsprobe stellen. Der Teufel versucht zum Bösen, um uns von Gott abzubringen. Er möchte, dass wir der Versuchung nachgeben und ihr erliegen. Mit welchen Versuchungen wurde Jesus versucht? Und das sind Versuchungen, die auch uns treffen. Die erste Versuchung ist die Versuchung der Autonomie, der Unabhängigkeit von Gott. Man nennt es auch Selbstständigkeit. Und das ist doch gerade das Thema hier, selbstständig zu sein, selbstbestimmt zu leben, ja, mein eigenes Leben in die Hand zu nehmen. Das ist doch das, was hier einen sehr hohen Stellenwert hat. Vielleicht heißt es aber auch, ich komme auch ohne Gott klar. Diese Versuchung wird oft als Versuchung gar nicht erkannt. Fragst du noch Gott für bestimmte Themen? Herr, wie siehst du das gerade? Soll ich diesen Beruf machen? Soll ich den Partner wählen? Was kitzelt denn da gerade so bei diesem Stellenangebot, was ich da ja gerade bekommen habe? Was kitzelt denn da so in mir? Bist du das? Bin ich es? Oder sind es teuflische Verse? Ist es der süße Nektar, der gerade kitzelt? Wir lesen im Matthäus-Evangelium Kapitel 4, dass Jesus 40 Tage gefastet hatte und es hungerte ihn. Also beten und fasten, da möchte man ja Gott begegnen. In der Wüste, da ist Einsamkeit, da möchte ich jetzt Gott begegnen. Das ist genauso, wenn man hier eine Gebetsnacht macht oder eine Fastenwoche. Da möchte ich ja Gott näher kommen. So, und wem ist Jesus jetzt hier näher gekommen? Vers 4. Und der Versucher trat hin zu ihm und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Und ich spiele jetzt mal den Teufel. Schön, Jesus, dass du betest und fastest. Du bist schon irgendwie so ein geistlicher Typ. Bist schon gut drauf. 40 Tage sind nun um. Nur ganz schön lange Zeit. Irgendwann wird es mal ungesund, Jesus. Hm? Oder bist du so ein Extremer da, so ein religiös-fanatischer Jesus? Hm? Du musst auch nicht hungern. Man kann auch Gott so anbeten, ne? Soll das Ganze. Du kannst jetzt essen. Iss, Jesus. Und eigentlich müsste man hier sagen, was ist denn da schlimm dran? Das Schlimme an dieser Versuchung ist, dass in der Dreieinigkeit, ja, Jesus, der Heilige Geist und Gott der Vater, die eine Verbindung haben, eine innige Verbindung zueinander, so wie auch Christen eine innige Verbindung zu Gott und auch zueinander haben sollten, dass hier versucht wird, ja, zu sagen, mach selbst, tritt aus, mach selbst. Warte doch nicht auf Gott, bis er kommt. Wie lange willst du noch warten? Die nächste Versuchung, spiel nochmal den Teufel, Abraham. Schön und gut, Abraham, dass Gott dir einen Sohn verheißen hat. Und das ist erstmal wichtig, dass man tatsächlich weiß, dass es eine Verheißung Gottes ist. Ich habe auch schon mit einer Frau, die habe ich kennengelernt, das war noch in Böblingen, ja, die war sich sicher, dass es der Mann da werden sollte. Das hat Gott ihr gesagt. So, und das ist, die hat 10 Jahre gewartet, da ist nie was raus geworden. Die ist letztendlich ist so fast am Glauben daran verzweifelt. Also auch hier muss man gucken. Manchmal ist Wahrheit und Lüge ganz eng aneinander. Das ist gar nicht so einfach. Das weiß ich auch nur, wenn ich in der Beziehung zu Gott bin. Herr, bist du das jetzt? Ist das wirklich derjenige? Oder sind das irgendwelche Lügengedanken, die mich eigentlich von irgendwas anderem wegziehen? Also manchmal ist das gar nicht so einfach. So, und bei Abraham war es ganz klar, hier sind ihm Engel begegnet. Er hat eine Verheißung bekommen. Aber es wird nichts, Abraham, siehst du das nicht? Sind schon ein paar Jährchen um, es wird doch nichts. Du kleiner Schwärmer, du. Nimm die Sache selbst in die Hand. Sei selbstständig. Vielleicht hast du diese Stimme auch schon mal gehört, die dich zweifeln lässt an den Verheißungen Gottes. Deshalb schreibe ich ein Tagebuch, da schreibe ich mir Sachen rein. Und es ist gut, da mal wieder reinzugucken, immer wieder. Kennst du diese Stimme, die dich treibt, nicht nach Gottes Willen zu fragen? Achtung, diese Stimme führt von Gott weg. Diese Stimme kommt aus dem Mund des Versuchers. Und es ist auch gar nicht so schlimm, ne? Diese Selbstbestimmtheit. Kann das denn Sünde sein? So, und meistens ist es sogar in Zeiten wie Hunger, finanzielle Probleme, emotionale und körperliche Not, kommt es sogar noch stärker. Das heißt, da ist Hunger, erstmal was Irdisches und dann kommt die Stimme des Teufels. Du möchtest einen Partner haben, die Jahre vergehen und dann irgendwann heißt es so, und jetzt, warum warten? Jetzt ran. Ja, das heißt, das wird ausgenutzt. Körperliche Not wird ausgenutzt. Jetzt ist Schluss. Jetzt hat er mich so oft geschlagen, jetzt baller ich ihm einen zurück. Jetzt ist Feierabend, was zu viel ist, ist zu viel. Jetzt geht man vielleicht noch einen Schritt weiter. Hier muss man aufpassen. Lebe nicht selbstbestimmt, sondern das Gegenteil von selbstbestimmt ist, lebe in der Abhängigkeit. Das ist eigentlich wie ein Schlag ins Gesicht für unsere westliche Welt. Abhängig, möchte doch frei sein. Aber man wird frei in der Abhängigkeit von Gott. Frei heißt auch, ich kann verzichten, ich muss das nicht tun. Das ist eine herrliche Freiheit. Und wenn ich versucht werde, ja, zum Beispiel mit der Venusfliegenfalle da, ich muss nicht über all diese Blüten drüber laufen. Ich muss es nicht. Es sieht herrlich aus, es schmeckt vielleicht gut. Das ist Freiheit. Die zweite Versuchung, finde ich, ist noch übler. Sie ist geistlicher Natur. Der Teufel kommt mit dem Wort Gottes. Und auch das müssen wir wissen. Missbrauch der Heiligen Schrift. Die Kirche ist voll davon. Die Kirche ist voll davon, auch in der Lehre. Ja, sollte das denn wirklich stimmen, was da steht? Muss man das nicht so und so deuten? Kann man denn das im Literalsinn verstehen? Frank, du bist ja biblizistisch, du bist ja so ein Fundamentalist. Das glaubst du wohl nicht selber. Nun, aber es kommen Zeiten und wir merken schon so ein bisschen, dass diese Zeiten anfangen zu kommen. Da werden Fundamentalisten stehen, die ja ein Fundament haben. Sie sind natürlich fundamentalistisch in der Liebe. In der Nachfolge Jesu. Da sind sie radikal drin. Sie sind auch fundamentalistisch im Leid. Sie fügen nicht anderen Leid zu, sondern nehmen Leid an. Da muss man sich nur Jesus mal anschauen, wie er gelebt hat. Aber das Fundament ist wichtig. Und das Fundament in einer Kirche ist die Heilige Schrift. So, und was jetzt hier passiert, ist deshalb so übel, weil der Teufel versucht Jesus mit der Heiligen Schrift. Und zwar konkret mit Psalm 91, die Verse 11 und 12. Und Psalm 91 ist eine große Ermutigung, dass der Gläubige bei Gott geborgen und sicher ist. Lest euch das mal durch in der jetzigen Zeit. Psalm 91, es ist herrlich. Eine Zusage. Selbst wenn ich sterbe, bin ich sicher bei Gott. So, und damit kommt jetzt hier der Teufel. Und auch das versuche ich mal nachzustellen. Und es beginnt mit einer teuflischen Entrückung. Also ein bisschen aufpassen mit Zeichen und Wundern. Ja, der Teufel nimmt Jesus mit. Entrückung. Zack. Und wohin nimmt er ihn? In die Kirche. Ist noch härter. Nicht bei den Heiden. Ja, nicht in St. Pauli auf der Reeperbahn oder irgendwo. Nein, in den Tempel. Da nimmt er ihn mit. Was für eine herrliche Versuchung. So, und dann Jesus, schauen wir mal runter, da unten die ganzen Juden. Du bist ja für die Juden gekommen, oder? So, und willst predigen und dies und das. Du vertraust doch Gott. Ja. Und jetzt kommt Psalm 91. Er errettet dich doch von der verderblichen Pest, oder? Ja. Tausend fallen, aber dich erreicht es nicht. Wo ist dein Gott, Jesus? Der Herr ist deine Zuflucht, so begegnet dir kein Unglück. Denn er bietet seine Engel für dich auf, dich zu bewahren auf allen deinen Wegen. Auf den Händen tragen sie dich, damit du deinen Fuß nicht an einem Stein stößt. Alles gute Worte. So, deshalb muss jede Predigt, auch die heutige, alles, was man hört, muss geprüft werden. Und jetzt kommt Zyankali. Und wenn das alles stimmt, Jesus, dann schmeiß dich runter. Der kleine Tropfen Gift, der das ganze Ding zum Gift macht, die ganze Lehre zu Gift macht, die ganze Kirche zu Gift macht, schmeiß dich runter. Die Engel kommen doch, haben wir doch gerade gelesen. Und außerdem, jetzt kommt die zweite Versuchung, du, was meinst du, was da unten los ist? Wenn die Juden das sehen, im Tempel, wie du da oben so runter, dann kommen die Engel an, du, da brauchst du überhaupt keine Predigt mehr und deine ganzen Heilungswunder, du hast dich schon direkt in der großen Macke rausgehangen. Dann werden sie dir nachfolgen, natürlich. Sieht doch jeder. Aber ich verrate euch mal was. Jesus hört ja gerade nicht zu. Wenn er dabei zerplatzt, wenn er unten aufschlägt, habe ich auch nichts dagegen. Also aufpassen. Warum sage ich das? Ich habe teilweise in Seelsorgegesprächen mit Menschen zu tun, die aus sektiererischen Gruppen kommen. Grauenhaft. Die gar nicht mehr richtig glauben und vertrauen können, weil sie missbraucht worden sind. Da kriege ich einen Hals. Da muss ich wieder zur Liebe kommen, zu Jesus. Schlimm ist das. Wenn Gutes genommen wird, um Böses damit zu tun. Hast du schon mal geistlichen Missbrauch erlebt? Oder hast du selbst schon mal Menschen geistlich manipuliert für deine eigenen Zwecke? Das tun wir manchmal. Also deshalb müssen wir wachsam sein, auch in unserem eigenen Herzen. Ich komme zur letzten Versuchung Jesu. Da geht es um Anbetung. Ich habe das mal nicht direkt Anbetung genannt, aber es geht ums Gleiche, sondern wer oder was bekommt deine Aufmerksamkeit? Das ist letztendlich Anbetung, wo ich Zeit mit verbringe, wem ich Aufmerksamkeit gebe. Und der Fürst dieser Welt, der Herrscher dieser Welt, bietet dir und mir seine Welt und ihre Herrlichkeit an. Das ist so, das merken wir immer wieder. Und diese Herrlichkeit ist tatsächlich eine Herrlichkeit. Sie ist reich an Kultur, Menschen, Leistungen aller Art, an Reichtum, Macht. Ja, da gibt es eine Menge an Angeboten. Aber diese Aufmerksamkeit führt weg von Gott. Das ist das Problem. So, und da mal zu fragen, Herr, wo muss ich neu justieren? Ich habe gestern ein Gespräch mit unseren Nachbarn gehabt. Die sitzen jetzt den ganzen Tag vorm Fernseher. Ukraine-Krieg von morgens bis abends. Gut, dass sie gestern einmal kurz rausgekommen sind aus ihrem Haus. Die haben von der Sonne nichts mitgekriegt. Die Herzen voller Angst, voller Verzweiflung. Und ich kann das nachvollziehen. Es kann tatsächlich sein, dass es einen dritten Weltkrieg gibt. Das ist möglich. Und deshalb wird es umso wichtiger, dass wir sehen, dass Krieg ist. Und zwar geistlicher Krieg und wieder anfangen zu beten, wieder aufstehen. Natürlich gucken wir uns die Nachrichten an. Natürlich, das mache ich auch. Aber dann irgendwann muss man umschalten. Aufmerksamkeit auf Christus. Das zu Christus geben. Beten. Und handeln, was viele im Moment machen. Gott sei Dank. Ich komme zum Schluss. Wie kannst du Versuchungen in der nächsten Woche besser widerstehen? Erstens, erkenne erstmal, dass es eine Versuchung ist. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Zweitens, bete, sei nicht autonom, sondern nimm Gott in alle deine Entscheidungen mit rein. Finanziell, familiär, Herr, wir wollen deinen Willen tun. Drittens, prüfe. Erkenne den Geist hinter der Lehre. Ist das wirklich aus Liebe? Ist Gott, der da spricht oder ermahnt? Oder nicht? Und wenn nicht, muss es abgewiesen werden. Das Zentrum ist Christus. Das ist auch wichtig. Und viertens, schenke Jesus Christus deine Aufmerksamkeit. Immer wieder am Tag, wo du dich zurückziehst, deine Gedanken, deine Ängste, was auch immer es Gott gibst. Lass dich nicht wegziehen von Gott. Er kämpft in deinen und meinen Versuchungen. Und dann können wir auch diese Versuchungen überwinden. Amen.